Ich habe euch natürlich auch ganz herzliche Grüße mitgebracht. Erstmal von meinem Mann Klaus, der kann das erste Mal leider nicht mit mir mitgekommen sein. Er ist krank. Und auch von der Gemeinde Zwickau-Planitz. Ganz herzliche Grüße. Es ist zwar ein Dauerauftrag, habe ich extra trotzdem nochmal angesprochen. Ich bin heute da und sie schicken also, haben Grüße mitgeschickt. Danke. Für heute lese ich den Predigtext, der für heute vorgeschlagen ist. Und ich sage euch gleich am Anfang, das ist ein wunderbarer Text, der mich wieder mal umgehauen hat vor Freude, weil das so, so sehr viel aussagt. Das steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 13 bis 21. Ich lese das aus der Hoffnung für alle. Das klingt in unseren Ohren dann vielleicht ein bisschen anders. Kann man besser drauf hören. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf dieses Ziel ein. Lasst euch nichts vormachen. Seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus als Herr der Herr wiederkommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euren Leidenschaften hilflos ausgeliefert wart und Gott noch nicht kanntet. Jetzt sollt ihr leben wie Christus, der euch als seine Jünger berufen hat. Vorbildlich, ja, heilig soll euer ganzes Leben sein. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird, und zwar ohne jedes Ansehen der Person. Deswegen führt euer Leben in Gehorsam und Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch nicht am Ziel seid. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat. Dass er für uns sterben sollte, hatte Gott schon vor Erschaffung der Welt bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus zu euch gekommen, um euch zu retten. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Er hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben, damit ihr an ihn glaubt und eure ganze Hoffnung auf ihn richtet. Das ist wirklich ein faszinierender Text. Am Anfang ging es noch um Nüchternheit, Gehorsam, Achtsamkeit, also um das tägliche Leben. Dann über die Erlösungstat Jesu bis hin zur Herrlichkeit, das ist das dritte, der Höhepunkt. Diese Herrlichkeit umgibt Jesus jetzt schon, aber diese Herrlichkeit erwartet auch uns. Und diese Dynamik will uns regelrecht mitreißen. Ich fange mal in der Mitte an, weil diese Worte mich sehr berührt haben. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem kostbaren Blut. Für einige sind vielleicht Luthers Worte vertrauter, nicht mit vergänglichem Silber und Gold seid ihr erlöst. Es ist nicht zu fassen und zu verstehen, was unser Gott, was er alles für uns getan und ertragen hat. Wie für jeden Einzelnen für uns. Und das von Anfang an. Schon bei der Schöpfung stand das fest. Wir haben es hier also schwarz auf weiß, wie kostbar wir für Gott sind. Wie viel er es sich hat kosten lassen, uns freizukaufen. Den Vergleich freikaufen hat damals, als Petrus diesen Brief schrieb, war für die, die das gelesen haben, verständlich. Sklavenhandel war ja weit verbreitet. Die reichen Leute bezahlten für ihre Sklaven mit Silber und Gold. Heute bezahlen wir für alles Mögliche mit Geld, für manches mit viel Geld. Diese Edelmetalle wie Silber und Gold sind ja auch heute noch wertvoll. Und in unseren Augen haben sie auch irgendwo bleibenden Wert, diese Edelmetalle. Trotzdem wird in der Bibel selbst das als vergänglich bezeichnet. Und auch wir, wenn wir diese Dinge mit dem Leben selbst vergleichen, oder auch das Geld, wird es auf einmal in unseren Augen auch wertlos. Jesus hat nämlich sein Leben für uns hergegeben. Er hat uns für uns mit seinem Blut bezahlt. Er hat uns freigekauft, besser gesagt befreit. Wir könnten fragen, na, von wem hat er uns denn freigekauft? Wessen Sklaven waren wir? Wovon hat er uns befreit? Petrus schrieb diese Gemeinden an die Christen in den ersten Christengemeinden in Kleinasien. Und die meisten von ihnen kamen aus heidnischen Verhältnissen. Ihr Leben, ihr Alltag waren durch Traditionen und Gewohnheiten ihrer heidnischen Mütter und Väter geprägt. Heidnische Traditionen, das heißt, ohne den Schöpfergott, ohne Jesus zu leben. Stattdessen an Götter zu glauben und Göttern zu opfern, die gar keine sind. Das ist doch sinnlos. Daraus hat sie Gott herausgerufen. Im Vers 18 habe ich gelesen, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter geführt haben. Da habe ich mich gefragt, was haben uns unsere Vorfahren für das Leben mitgegeben? Es ist nicht leicht oder sogar unmöglich, aus alten Gewohnheiten und Traditionen allein herauszukommen. Tja, ich selber habe das Glück gehabt, schon als Kind das Evangelium zu hören. Viele von euch sicher auch, nehme ich an. Auf der anderen Seite habe ich viele Eindrücke, Lebenseinstellungen und auch Sätze gehört, die mich lehren wollten, das sei doch alles bloß Einbildung, sogar Fanatismus. Einige vielleicht von euch auch. Aus diesen Einflüssen, aus den Einflüssen gegen den Glauben an Jesus, aus der sinnlosen Selbstbestimmung, aus der Sklaverei unserer eigenen Bedürfnisse, aus sinnlosen alltäglichen Gewohnheiten hat mich und auch euch Jesus befreit, freigekauft. Jetzt sind wir also freie Menschen, keine Sklaven mehr. Freie Menschen, das heißt, wir haben von niemand mehr etwas zu fürchten. Denn der, der uns befreit hat, frei gekauft hat, ist kein brutaler Sklavenhändler mehr, sondern er hat uns lieb, er hat uns wirklich befreit. Aber freie Menschen, das heißt auch, wir tragen Verantwortung, Verantwortung für unser Leben. Und für diese Freiheit hat Jesus sein Leben geopfert. Ja, wenn wir von Opfer hören, denken wir oft an alttestamentliche Opferrituale. Im Alten Testament war vorgeschrieben, dass die Opfertiere fehlerlos, fleckenlos sein mussten. Wir sollten allerdings nicht denken, dass diese alten Opferrituale nur irgendwelche kultische Handlungen einer Religion waren. Nein, die waren damals schon ein ständiger Hinweis darauf, wie schlimm die Sünde ist. Die Sünde ist schon immer das Hauptproblem des Menschen. Und das Ergebnis, besser gesagt die Konsequenz der Sünde, ist und war der Tod. Vergebung ist nur durch Blutvergießen möglich, auch wenn das manche Theologen heutzutage nicht gerne hören. Im Hebräer 9, Vers 22 steht, eine Vergebung der Schuld ohne Blut ist nicht möglich. Und das ist so, weil Gott die Sünde so sehr hasst. Sonst wäre er kein Gott, wenn er die Sünde lieben würde. Er hat uns wiederum, uns Menschen, die Sünder, so furchtbar lieb, dass er es nicht ersehen kann, dass der Sünder stirbt. Und deshalb lesen wir wiederum in Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, das ewige Leben, das schon jetzt beginnt und niemals aufhören wird. Deshalb starb Jesus am Kreuz. Das werdet ihr und wir alle am Karfreitag feiern. Und wir dürfen das feiern, weil er uns damit erlöst hat. Als Opferlamm für ein für alle Mal war Jesus allein geeignet. Er allein war völlig fehlerlos. Und er allein war bereit, sich als Opferlamm herzugeben. Und das stand alles schon vor der Erschaffung der Welt bestimmt. Es stand schon fest. Ich habe im Vers 20 gelesen, dass er für uns sterben sollte, hat der Gott schon vor Erschaffung der Welt bestimmt. So viel Liebe, so viel Vorausblick, so viel Opferbereitschaft über Jahrtausende hinweg. Seit dem Sündenfall hätte die Menschheitsgeschichte keinen Sinn gehabt, wäre Jesus nicht damals schon bereit gewesen, uns zu erlösen, sein Leben ein für allemal zu opfern. Ich betone, er war selbst bereit. Er war Gottes Gerechtigkeit nicht willenlos ausgeliefert. Er sagt ja, der Vater und ich sind eins. Es war seine Entscheidung, und zwar aus der unendlichen Liebe zu uns. Das können wir auch in der Bibel nachlesen, im Hebräerbrief. Erfüllt vom Heiligen Geist hat er, der ohne jede Sünde war, sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Das ist also die Grundlage, auf der wir überhaupt leben können. Und Petrus ermuntert uns, uns vor Augen zu halten, was es Gott gekostet hat, uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Und nicht mit Geld, nicht mit Silber und Gold. Ihr habt sicher irgendwas zu Hause, was euch viel bedeutet. Irgendein Gegenstand vielleicht. Etwas, was vielleicht als Erinnerung an jemanden oder etwas, wofür ihr viel bezahlt habt. Wahrscheinlich passt ihr auf so etwas sehr auf. Ja, nicht zerbrechen, nur nicht verlieren, denn es ist wertvoll, einzigartig und man kann es nicht ersetzen. Es ist natürlich, dass wir mit solchen kostbaren Dingen achtsam umgehen. Genauso ernst sollen wir auch unser Leben nehmen. Denn es ist einzigartig, wertvoll und es hat Gott sehr viel gekostet. Petrus ruft uns auf unsere Lebensweise zu achten, verantwortungsvoll und nüchtern zu sein. So begann die Lesung. Im Vers 13 steht, darum seid bereit, lasst euch nichts vormachen, seid nüchtern. Mit einem damaligen Bild des Lebens, die Lenden eures Sinnes umgürtet und nüchtern. Damals, als die Leute, heute sehen wir das auch manchmal in östlichen Ländern, haben auch die Männer lange Gewänder getragen und da war ein Gürtel sehr wichtig. Sie konnten nur gut losgehen und laufen, wenn sie sich umgürtet haben, wenn die Kleidung sie nicht gestört hat. Nun gilt es auch für unsere Gedankenwelt. Es ist nur möglich, loszugehen und Jesus nachzufolgen, wenn wir unsere Sinne, unsere Gedanken umgürten, wenn sie uns nicht im Weg sind, wenn sie nicht flattern wie die Gewänder. Wenn wir auf Gottes Wort konzentriert leben. Ich glaube, es tut gut, darüber etwas nachzudenken. Es gibt nämlich heute so viele Ratschläge für ein gesundes und ein glückliches Leben. Es gibt so viele Angebote für Freizeit, Urlaub und Spaß. Natürlich vieles, was in der Bibel nicht direkt verboten ist. Und natürlich können wir auch vieles davon dankbar genießen. Die Frage ist nur, wie sehr wir unsere Gedanken darauf konzentrieren. Wie sehr wir uns zerstreuen. Wie sehr wir solche Sachen zu unserem Ziel erklären. Wie viel Zeit und Energie für das Alltägliche verwenden. Seid nüchtern, sagt uns die Bibel. Wir sind nüchtern, wenn wir auf das Ziel hin ausgerichtet leben. Wenn wir vom Ziel her denken. Und wenn wir auf der Grundlage unserer Erlösung die Gegenwart so gestalten, dass wir in Zukunft Gottes Herrlichkeit erleben. Ich sagte vorhin, dass wir aus unseren Traditionen, eigenen Gewohnheiten, Begierden befreit sind. Statt diese menschlichen Dinge will uns der Heilige Geist im Alltag führen. Also, wir sollen heilig sein, habe ich gelesen. Ja, wir haben richtig gehört. Hier steht, ihr sollt leben wie Christus, der euch als seine Jünger berufen hat. Vorbildlich, ja, heilig soll euer ganzes Leben sein. Ich glaube, wir tun uns immer wieder schwer. Mir geht es zumindest so mit solchen Aufrufen. Wer soll denn das schon schaffen, heilig zu sein? Und unser Bemühen, ein heiliges Leben zu führen, kann uns perfektionistisch und dadurch krank machen. Es ist wohl klar, dass unser Gott das nicht will. Ich verstehe diesen Satz so. Nicht unser Verhalten macht uns heilig. Heilig sind wir durch unsere Berufung. Denn Jesus, der Heilige, hat uns berufen, um ein heiliges Leben zu führen. Ich habe nachgeforscht, was das Wort heilig überhaupt bedeutet. Und ich habe eine interessante Bedeutung gefunden. Abgesondert vom Profanen. Petrus zitiert hier einen Satz aus dem Alten Testament und dieser Satz gilt heute noch. Steht auch im 3. Mose 19, Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das galt für das Volk Israel, für das Volk Gottes. Und dass das Volk Gottes war, ist bestätigt, auch im 5. Mose 7, Vers 6. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Weil der heilige Gott dieses Volk auserwählt hat, ist es von allen anderen Völkern abgesondert. Es ist durch seine Berufung heilig. Und dementsprechend sollte das Leben des Volkes Gottes anders sein als das Leben der anderen Völker. Als Hilfe gab Gott ihnen sein Gesetz. Auch der Apostel Paulus benutzt oft dieses Wort. Er bezeichnet die Gemeinden als die Heiligen. Und er macht uns auch Mut. Du kannst zwar nicht, aber du musst auch nicht selbst bewirken, heilig zu sein. Du bist heilig, weil der Heilige dich berufen hat. Allerdings, dein Leben soll dementsprechend aussehen. Die anderen in unserer Umgebung sollen doch sehen, zu wem wir gehören. Und genau das meint Petrus, wenn er schreibt, jetzt sollt ihr leben wie Christus, der euch als seine Jünger berufen hat. Vorbildlich, ja, heilig soll euer ganzes Leben sein. Ich vermute, ihr könntet so einiges erzählen, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Zeugnisse hören wir auch in der Gemeinde, wenn jemand getauft werden möchte. Aber welche Geschichten wir auch alle erlebt haben, es steht fest, dass unser Glaube einen festen Grund hat, nämlich Jesus. Im Vers 21 habe ich gelesen, durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden. Es ist ja nicht so, weil wir gerettet werden, weil wir glauben. Nein, die Vorleistung, wie schon gesagt, sein kostbares Blut hat Jesus gebracht, nicht wir. Meine Kinder wissen genau, dass sie meine Kinder sind. Sogar die Enkelkinder wissen genau, dass ich ihre Oma bin. Aber ich bin nicht ihre Mutter und ihre Oma, weil sie daran glauben. Sie glauben daran, die wissen das, weil ich es bin. Und das ist für mich auch ein Beispiel. Gott hat uns durch Jesus zu seinen Kindern gemacht. Und wir glauben das. Wir vertrauen ihm. Übrigens das Wichtigste für mich, was ich weiter sagen möchte. Jesus gab sein Leben her. Er litt fürchterlich. Er starb für uns. Das ist aber nur die Hälfte der Erlösung. Gott hat ihn nämlich auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben. Es wäre ja furchtbar, an jemanden zu glauben, der irgendwann mal ein fantastischer Mensch war, dessen Grab wir ab und zu besuchen können, um uns mal an ihn zu erinnern. Nein, Jesus lebt. Jesus hat die Macht und die Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit umgibt ihn jetzt schon. Und diese Herrlichkeit erwartet auch uns. Er hat ja versprochen, dass er uns eine Wohnung bereitet. Und das ist keine Vertröstung, das ist unser Ziel. Und als ich sagte, wir sind nüchtern, wenn wir vom Ziel her denken, da habe ich das gemeint. Wenn die Zukunft unserer Gegenwart bestimmt und wenn wir auf eine gute Zukunft zugehen, dann fällt es uns auch leichter, dementsprechend zu leben. Die Christen in den Gemeinden damals haben diese Ermutigung in ihren Nöten sehr gebraucht. Mitten im heidnischen Umfeld, in den Anfängen der Verfolgung, war es ein starker Trost zu wissen, dass Jesus der Stärkere ist, dass er die Macht und die Herrlichkeit hat. Und wie ist es heute? In unserem sogenannten christlichen Abendland? Oder ist unsere Gesellschaft schon so sehr säkularisiert oder sogar schon multikulturell? Fakt ist, dass die Bibel heute noch aktuell ist. Es gibt mir auch persönlich sehr viel Trost und Kraft. Denn in unserem Leben, sicher bei euch auch, kommen immer wieder leidvolle Zeiten. Krankheit, manchmal schwere Krankheit, berufliche Sorgen. Oder wenn wir von Menschen enttäuscht sind, wenn wir nicht weiter wissen. Das ist unser großer Trost. Was auch immer auf uns zukommt. Wir haben die Gewissheit auf eine wunderbare, herrliche Zukunft. Das wird uns stark machen. Und das Beste, was wir tun können, unserer Gegenwart auf der Grundlage unserer Erlösung im Blick auf die herrliche Zukunft zu gestalten. Wie gesagt, dieser Text hat mich sehr beeindruckt. Es ist unglaublich schön zu wissen, mit welcher Liebe, mit welcher Hingabe uns Gott von Anfang an berufen hat. Was er alles getan, was er alles ertragen hat, uns zu erlösen. Er hat uns die Gegenwart ermöglicht und eine wundervolle Zukunft versprochen. Amen.